ARD. Maritimes aus Hamburg, von der Elbe, der Nord- und Ostsee und aus der ganzen Welt. Das ist das Hamburger Hafenkonzert. Hier ist der Podcast, der nach Tang und Teer riecht, so wie sich das die Urväter des Hafenkonzerts 1929 vorgestellt haben. Wir sind dran an aktuellen Entwicklungen in der Schifffahrt, genauso wie an historischen Themen. Oder darf's auch mal ein echter Ringelnatz sein? Der Hafenkonzert-Podcast für alle, die die Schifffahrt und die Menschen an den Küsten lieben. Wir bringen das Meer zu euch nach Hause, hier im NDR Hafenkonzert-Podcast. Unser Thema heute: Was gibt es für Geschichten aus der Seefahrt? Besonders dramatisch oder zu Herzen gehend sind sie, wenn sie rund um Weihnachten spielen. Der Seemann unterwegs auf dem Pazifik, die Familie zu Hause in Barmbek. Unterwegs schlechtes Wetter, der Weihnachtsbraten ist leider mangels Kühlung an Bord schlecht geworden. Und die Heimreise, die dauert noch. So oder ähnlich muss es jahrhundertelang zugegangen sein bei den Seeleuten. Manche haben ihre Erlebnisse aufgeschrieben oder erzählt. Und das tun wir auch in diesem Hamburger Hafenkonzert heute am 3. Advent. Seemannsweihnacht. Dies ist Ausgabe 3709. Ich bin Kerstin von Stürmer. Moin.
Sind Hamburg. 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 Hamburg.
Ben Lodemann war Seemann. Er war auf Handels-, Passagier- und Segelschiffen unterwegs, hat als Moses, als Schiffsjunge angefangen, später Ausbildung, Studium und schließlich das Patent als Kapitän auf großer Fahrt. Und anschließend, da war er viele Jahre lang Lotse und Ältermann der Lotsenbrüderschaft Elbe. Viel hat er erlebt in der Zeit auf See. In Erinnerung geblieben ist ihm ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Ben Lodemann.
Ja, Weihnachten 89 war für mich insofern besonders, als dass wir, ich war auf einem Bananenfrachter unterwegs, einer deutschen Firma, und wir lagen auf der Westseite vor dem Panamakanal. Viele Schiffe um uns herum, wir hatten ein wunderschönes Buffet auf dem Achterdeck, das Wetter passte, es war halt so, wie Panama ist. Bisschen bedeckt, ziemlich warm, ziemlich luftfeucht, leicht schwitzend, also nicht so unbedingt das, was man von uns von Weihnachten kennt. Schönes Buffet draußen gemacht mit Grillen, und zwischen den Ankerliegern flogen die Tiefflieger ihre Angriffe auf die Stadt, und man sah, während wir das Buffet vorbereiteten, im Prinzip dort die Häuser zusammenfallen. Was war passiert? Das war die Zeit, als die Amerikaner Noriega aus Panama geholt haben, und wir sind genau in diesen kriegerischen Konflikt hineingeraten. Und es war wirklich auf der einen Seite American Forces Network zu hören und auf der anderen Seite die Deutsche Welle. Unterschiedlicher ging es kaum, was die Inhalte anging. Und als drittes sah man mit eigenen Augen, was passiert ist. Und es war sehr erstaunlich zu beobachten, wie unterschiedlich die Darstellungen, die Wahrnehmung und die Rechtfertigungen waren. An Weihnachten war dabei nicht so wirklich zu denken, sondern eher an, in was für einer Gesellschaft lebst du eigentlich? Sehr, sehr spannend. Weihnachten ist nun auf See 24/7, 365 immer. Und es interessiert eigentlich keinen, ob Weihnachten oder Nikolaus oder Ostern ist. Das läuft. Hier in Hamburg ist es so, der 25. Dezember ist der einzige Tag des Jahres, an dem der Hafen steht. Wir versuchen im Rahmen der Lotsenbird natürlich so zu arbeiten, dass die Kollegen, die Kinder haben, mit ihren Familien zu Hause sein können und die Kollegen ohne Kinder sind unterwegs. Das funktioniert nicht immer, wollen auch nicht immer alle so, das ist vollkommen in Ordnung. Da sind die individuellen Notwendigkeiten da, und jeder hat seine eigenen Geschichten, Gedanken und Überlegungen zu Weihnachten. Aber grundsätzlich, 24/7 ist ziemlich menschenunfreundlich.
Kapitän Ben Lodemann erinnert sich an ein ganz besonderes Weihnachtsfest. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Weihnachten auf See hat viele Gesichter und viele Geschichten. Der, der das gesagt hat, der muss es wissen. Kurt Gerdau. Er war Seemann, Kapitän und später Journalist und Schriftsteller. Seine Erlebnisse auf See hat er in vielen Büchern niedergeschrieben, zum Beispiel diese Geschichte.
Das Weihnachtsschiff. Der Stolz des norddeutschen Lloyds, der 1909 gebaute Passagierdampfer George Washington, befand sich im Dezember des Jahres 1912 auf der Reise von Bremerhaven nach New York und sollte laut Fahrplan rechtzeitig vor Heiligabend dort eintreffen. Garant dafür war Kapitän Charles Pollack. Die Passagiere liebten den schnauzbärtigen Riesen. Für viele war er einfach Papa Pollack oder Charlie, der, wenn es sein musste, 48 Stunden auf der Brücke stand, um danach lächelnd seinen gesellschaftlichen Verpflichtungen nachzukommen. Wer den Nordatlantik aus eigenem Erleben kennt, ahnt, was der Kapitän angesichts der hohen, steilen Wellenberge befürchtete. Regen, Schneeschauer und Hagelböen schränkten außerdem die Sicht ein. Sein Dampfer war nicht das einzige Passagierschiff, das New York erreichen wollte, bevor die Kerzen am Weihnachtsbaum angezündet wurden. Und jeder Kapitän war bestrebt, den Fahrplan einzuhalten. So herrschte auf der Brücke der George Washington höchste Aufmerksamkeit, um die Ansteuerungstonne zum Ambrose Channel nicht zu verfehlen. Kaffee, Können und Glück, die wichtigsten Elemente der Navigation, stimmten auch diesmal. Plötzlich tauchte aus dem schmierigen Wetter in schräger Vorausrichtung, wenn auch auf der falschen Seite, das gesuchte Feuer auf. Von Tonne zu Tonne tastete sich der Dampfer mit zurückgenommener Geschwindigkeit bei unverändert schlechter Sicht weiter. Kurz vor der Krümmung des Kanals nach Steuerbord tauchten zwei weiße Lichter eines Fahrzeuges auf. Für lange Überlegungen fehlte die Zeit. War es ein fahrendes Schiff? Wo war die rote, wo die grüne Seitenlaterne? Wie weit ab? Ein Ankerlieger? Im oder neben dem Fahrwasser? Nichts war eindeutig. Alles möglich. Es blieb dem Kapitän nur das ungeliebte sogenannte Manöver des letzten Augenblicks. Beide Maschinen, voll zurück! Der an der Peilscheibe das fremde Fahrzeug beobachtende Offizier warnte aufgeregt mit hoher Stimme: »Peilung steht!« Zu spät. Der mächtige Bug der George Washington drehte auf die Seite eines unbeladen ankernden Tankers zu. Dann krachte und knirschte es, als Eisen auf Eisen stieß. Funken flogen, ein Höllenlärm. Waren Menschen verletzt? Brauchte der Gegner Hilfe? Machte das eigene Schiff Wasser? Diese Gedanken bewegten den Kapitän. Zum Glück für alle Beteiligten hielten sich die Schäden in Grenzen. Die George Washington konnte die Fahrt fortsetzen. Bei der Doktorstation Sandy Hook erfuhren sie auf Nachfrage, dass noch keines der avisierten Weihnachtsschiffe den Hafen von New York erreicht hatte. Als am 24. Dezember der Morgen graute, sah die Welt auch so aus. Nach der Quarantänefreigabe durch die zuständige Behörde hätte der Passagierdampfer die Fahrt fortsetzen können, aber daran war wegen des Nebels nicht zu denken, auch wenn die gut betuchten Passagiere unruhiger wurden und die Funkstation belagerten. Nach dem Frühstück hielt es auch Kapitän Pollack nicht länger aus. Er musste handeln und befahl: »Hief Anker! Beide Maschinen langsam voraus!« Das Kommando löste Begeisterungsstürme bei den Passagieren aus. Ihr Papa Pollack würde es schaffen. Sie waren außer sich vor Freude. Behutsam schob sich schließlich die George Washington in die Hoboker Pieranlage hinein. An Land wartete eine winkende Menge, unter ihnen viele Reporter, an Bord jubelten die Passagiere. Wenig später stand Captain Pollack am Fallreb und nahm die vielsprachigen, aufrichtigen Glückwünsche seiner Passagiere entgegen, als wäre dieses seemännische Glanzstück das Selbstverständlichste für einen Kapitän des norddeutschen Lloyds gewesen. Die Weihnachtsdampfer der konkurrierenden Reedereien lagen immer noch im Nebel vor Anker beim Feuerschiff. Was bedeutete bei diesem Prestigegewinn, weidlich besonders von der New Yorker Presse ausgeschlachtet, für die Bremer Reederei schon der am Tanker angerichtete Versicherungsschaden von 180.000 Mark, zumal das eigene Schiff nur Farbkratzer davongetragen hatte, die von den eigenen Leuten noch am Weihnachtsfest ausgebessert werden mussten? Nachdem alle Gäste von Bord waren, genehmigte sich der Kapitän seinen geliebten Kosakenkaffee. Er konnte Glas um Glas davon trinken und so seltsam die Zusammenstellung auch klingt, zwischendurch ließ er sich von seinem Steward Erdbeereis servieren. Papa Pollack besuchte 1934 einen seiner Söhne, so nannte er alle bei ihm gedienten Offiziere, Kapitän Ziegenbein vom Schnelldampfer Bremen. Es gab die übliche Abschiedsfeier, Kosakenkaffee mit Erdbeereis. Um Mitternacht brachte der Kapitän seinen verehrten Gast zum Fallreb. Es hatte geregnet, die Kais im Schleusenkomplex Bremerhaven waren schmal und rutschig. Papa Pollack muss ausgerutscht und ins Wasser gestürzt sein, aber das ist eine andere, eine traurige Geschichte.
Kurt Gerdau und seine Weihnachtserinnerungen, gelesen von Jan Graf. Weihnachten auf dem Meer und das ganz allein unterwegs. Das hat der Hamburger Profisegler Boris Herrmann zuletzt im vergangenen Jahr erlebt, während der Vendée Globe rund um die Welt. Sein Vorteil gegenüber den Seeleuten zu früheren Zeiten, dank Satellitentelefon ist eine Kommunikation auch vom entferntesten Punkt der Erde möglich. Als Boris Herrmann diese Nachricht geschickt hat, da war er wenige Tage vor Kap Horn.
Es ist ja heute der 24. und ich habe auch einen kleinen Weihnachtsbaum dabei, den muss ich noch auspacken. Ich werde hier ein bisschen dekorieren heute und ein paar Geschenke auspacken und natürlich die Familie dann anrufen zum Heiligabend. Zum Glück konnte ich Anschluss finden an die Gruppe, in der ich jetzt bin, mit wirklich starken Leuten auch. Am 28. morgens deutscher Zeit rechne ich damit, am Pumpbaum zu sein.
Boris Herrmann gestartet im vergangenen Jahr bei der Vendée Globe einmal um die Welt und da war eben auch Weihnachten. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Weihnachten, das ist das Fest der Familie und der guten Freunde. Umso schwerer ist es für die Menschen, die Weihnachten in der Fremde verbringen müssen. Weit weg, fern von zu Hause, schmerzlich vermisst von ihren Lieben daheim. Viele Seeleute mussten und müssen diese Erfahrung auch heute noch machen. Von einer solchen Weihnacht auf See erzählt auch die Geschichte Lütmoses Hillige Nacht. Von Günther Siegmund. Edgar Bessen vertellt uns die Geschichte.
Vor lange Joren wär dat. De Anna Rückert gung in den Atlantik gut. Weihnachten ob See. Kein Land für die nächsten 2 Wegen. Kein Hoben mit Lahm und Leben. Und erst recht kein Mojes Stuf, nehm blanke Augen in den Lichten von den Dannenbaum kiegt. 24 Mannslüt. Graute, stäbige Kerls, die allmählich ein Storm afreden haan, 24 seefaste Jan Moten, die vor Deut und Dübel nicht bang wären. Und doch 24 glieke Gedanken, Weihnachten allein ob See, wied, wied weg von Tuhus. Musste Anna Rückert denn auch utgeregen über Weihnachten no de Antillen? 5 Lüt haan dorum in Hamburg afmunstert. Und drei werden einfach nicht weiter von Land durchkommen. Ja, wäre nicht so einfach, so gau und dennoch für ein Weihnachtsreis Ersatz zu kriegen. Aber das klappt doch noch. Der Bootsmann wie auch nicht. Jan von Appenhede, käm von Amrum. Moses stammt von der Halligen, von Langeness. Worum muchen sie sich nicht lieden? Moses für Söstein und mug sie'n 2. Reis. Mit den ersten Bootsmann ha sich fein verträgen kund. Aber mit Düssen, Sonnoos von Kerl. Min Arbeit deugt doch so gut als der anderen. Wat schikaniert er mi denn so? Die Matrosen wären wat öller. Die lehten sich dat nicht ankommen, wenn der Bootsmann jem ager. Aber Moses muss dolzlugen, immer dolzlugen. Auch dat, he schul an Hillig oben wachgoen. Von Glock 8 bis Glock 12. Tust ruf, ha der Bootsmann secht. 4 Stunden wach an Hilligen Obend. Die anderen seht will des um den Dannenbaum, den sie mitten um Hahn und feiern Weihnachten. Schulle nur den Kopf teilen und sich beklogen? Nee, dat de ein Fräsenjung nicht. Moses trock ob wach an Hilligen Obend. Nicht allein, nee, aber für de anderen käm all nur 1 Stunde Auflösung, bloß für em nicht. Die Jungs stun ob den Nock und keg in des Wade See. Die Bögen kämen und gungen als Elk ein andern Dach. Die Wind sung in den Masten als immer. Aber lüchen nicht des Sterns viel schöner als sonst? Dort wär der Polarstern und dort der Orion. Den können sie nur tu's auch sehen. Wat sie wohl an den Dachen? Für Mutter ha ein paar warme Pampuschen trüchloten und für Vater ein nähe Piep. Jan Brauder krieg ein blaue Mütz von em und Lütgesine Wullhandschen. Mutter hat ihm ja irgendein Paket toastecken, als er weggehen wär. Für Weihnachten. Du hast aber noch nicht rinkegen. Nur her, wenn die Wacht zu Ende ist. He keg nur die Glock. 1,5 Stunden wären rum. Noch nicht mal die Hälfte. Aber wat wär dat denn? Die Sternsfunke mit eins so an zu glitzern und tanzen ob und dohl. Wat schuld denn dat?
Wen wolle doch nie nicht werden. Und doch kunne doch nicht ging an. Snoksche sog so'n hellige Nacht. Ja, doch käm ein. Wat wollt ihr? Schull em doch in Rauloten jetzt nu. Der Bautzmann wert. Geh mal noch in, Jung. Und weis nicht dull ob mi. Geh in der Deck. Ich muck dat hier all. Moses Schul besieht. Wat seh ich, Jung, Thron? Weis man nicht dull ob mi. Nee, Bautzmann. Moses kladder fix nur in. Nu wohl hei Weihnachten feiern. As er dat Schott obbogt ha, stunde verbiestet still. Wat wird denn hier los? Ein Grölen und Juchen und Singen. Hallo Moses, bist du da? Komm, stört mit an, fröhliche Weihnachten. Der Dannbaum leg in der Eck an der Ehe. Hans Palmer ha sich n Twiech aufbrocken und in Hoher stecken. Wir winden dir den Jungfernkranz, Sunge. Drehmann spielen Kurten, Klaus und Smutje han sich umführt und tanzen as de Wilden. Der Anna kriegen vor Lachen meist kein Luft mehr, biet Schinken kloppen. Und Dirk lassen leg so lang as er weh inne de Back und Snork. Lüt Moses gung still in sin Koma. Hey, mögt dat Paket von de Hus ob und les den Brief, der Mutter dort schreiben ha. Wir denken an dich, schrief sie, und feier man schön Weihnachten. In dat Paket wären Kirken und Nöd und ein Nägel nun Isländer. Hey, pack allens sinnig wer dat hob, steg sich ein paar Nöd und ein Stück Kirken in der Tasche und gung an Deck. Bautzmann, ich will min wach zu Ende gung. Der Bautzmann keg ihm an. Hey, leh ihm blöds der Hand ob den Kopf und seh, gelb mir jung, aber ich will die Dobby helpen. Und dann stund sie beid ob den Nock. Snacken von de Hus, eten den Kelken von Lüt Moses, die Mutter, und keken in eine stille Weihnachtsnacht. Sei fort hüt noch zur Sonne.
Was hat die Weihnachtsinsel eigentlich mit Weihnachten zu tun? Und wie viele Inseln mit diesem Namen gibt's eigentlich? Der Autor, Verleger und Journalist Stefan Krücken hat die Geschichte der Weihnachtsinseln aufgeschrieben und liest diese Geschichte.
Es ist der 24. Dezember im Jahre des Herrn 1643, als der Ausguck der Royal Mary Land ausruft. Das Schiff segelt im Auftrag der britischen Ostindien-Kompanie in London, einer der mächtigsten Kaufmannsgesellschaften der Geschichte, die konsequent Kolonien ausbeutet und das Ganze Handel nennt. Die Küstenlinie der Insel ist von steilen Klippen geprägt und von dichtem Tropenwald bewachsen. Insgesamt wenig einladend. Captain William Miners sieht keinen Grund, nach einer Bucht zu suchen. Sein Schiff segelt also vorbei. Doch der Seemann notiert Richtung und Position im Logbuch und tauft die Insel nach dem Datum. Er nennt sie die Weihnachtsinsel. 5 Einlande mit diesem Namen gibt es auf der Welt. Doch wer dabei jetzt an jede Menge Schnee denkt oder an Blockhütten oder Rentiere, ja, der liegt reichlich daneben. Nur in Nova Scotia, Kanada, gibt es eine kleine Weihnachtsinsel, über die es in Kaltmonate leise rieseln kann und deren Postamt im Dezember reichlich zu tun hat. Fans aus aller Welt möchten den besonderen Stempel zum Fest. 2 weitere Weihnachtsinseln liegen vor der Küste von Tasmanien. Eine ist Teil des Archipels Kiribati im Pazifik, doch die größte, das ist die Weihnachtsinsel, die von Bord der königlichen Maria entdeckt wurde. 10 Breitengrade entfernt vom Äquator, 220 Seemeilen südlich von Java und 960 Seemeilen nördlich von Australien im Indischen Ozean. Mit 135 Quadratkilometern, ungefähr so groß wie Halle an der Saale, aber heute nur von 1800 Menschen besiedelt. Durchschnittstemperatur kuschelige 28 Grad Celsius. Hier trägt man ganzjährig Shorts statt Wintermantel. Allerdings mangelt es an Strand. Nur an wenigen Stellen kann man baden gehen. Im Prinzip liegt die Weihnachtsinsel wie ein scharfkantiger Dreizack in den Wellen. Die ersten Seeleute, die dennoch auf der Weihnachtsinsel anlandeten, gehörten zur Crew des Engländers William Dampier, einem der größten Abenteurer aller Zeiten, der heute seltsamerweise unter dem Radar der Aufmerksamkeit durchsegelt. Dampier war Entdecker, er war Pirat, Naturforscher und wegen seiner rüden Führungsmethoden nicht ganz unumstritten. Er war aber der erste Mensch, der die Erde nachweislich 3-mal umrundete. Er rettete Alexander Selkirk das Leben, der die historische Vorlage für Robinson Crusoe lieferte. Nach seinen Angaben über Wind und Strömung segelten die Entdecker Horatio Nelson und James Cook. Seine Berichte inspirierten Alexander von Humboldt und Charles Darwin und führten zur berüchtigten und berühmten Expedition der HMS Bounty. Dampier wird im Oxford English Wörterbuch mit 80 Begriffen in Verbindung gebracht, darunter auch Avocado, Barbecue oder Subspecies. Auf die Weihnachtsinsel trieb Dampier einen Sturm. Es war im März 1688, als er mit einem Schiff des Freibeuters Charles Swan auf einer Reise zu den Kokosinseln vom Kurs abkam. Seine Anlandung an der Westseite des Islands ist die erste, die dokumentiert wurde. Erstmals erforscht wurde die Weihnachtsinsel dann 169 Jahre später, was darauf hindeutet, wie kompliziert die Anreise gewesen sein muss. Eine englische Expedition versuchte vergeblich, die Gipfel der Insel zu erreichen. Erst als ein Kapitän namens John McLear eine Bucht entdeckte, die sich als sicherer Ankerplatz erwies und sie Bucht der fliegenden Fische nannte. Erst dann kamen regelmäßig Schiffe und Besucher. Sie entdeckten reinen Phosphatkalk, ein begehrtes Düngemittel, was das Interesse an der Weihnachtsinsel schlagartig erhöhte. Am 6. Juni 1888 annektierte sie die britische Krone und eine Mine nahm den Betrieb auf. Im Zweiten Weltkrieg griff Japan die Insel wegen des Rohstoffvorkommens an und besetzte sie schließlich. Nach Kriegsende ging die Weihnachtsinsel wieder in den Besitz Großbritanniens über, bevor man sie im Jahr 1958 ans Commonwealth-Mitglied Australien übertrug. Für eine übersichtliche Zahlung von 20 Millionen Pfund übrigens, als eine Kompensation für entgangene Phosphatkalkeinnahmen. Man könnte sagen, ein XXL-Weihnachtsgeschenk mit Selbstkostenbeteiligung. Einige Jahre später war es dann ruhig um die Weihnachtsinsel, bis Australiens Migrationspolitik für Schlagzeilen sorgte. Eine Politik, die bekanntlich so gar nichts mit dem Gebot christlicher, weihnachtlicher Nächstenliebe zu tun hat. Immer wieder steuerten Boote mit Flüchtlingen aus Indonesien die Insel an. Immer wieder regte sich das rechtsdrehende politische Spektrum in Australien darüber auf. Als 2001 ein norwegisches Schiff, die Tampa, 438 gerettete Menschen, die meisten von ihnen Afghanen, auf der Insel absetzen wollte, verweigerte die Regierung in Canberra einfach die Einreise. Dass ein Sondereinsatzkommando den Frachter stürmte, sorgte für internationales Entsetzen und wütende Norweger. Weihnachtsmärchen? Eher ein Albtraum für alle Menschenrechtler. Australien eröffnete schließlich ein großes Internierungslager mit knapp 800 Betten und versuchte Migranten durch juristische Winkelzüge den Schutzstatus abzuerkennen, was vom höchsten Gericht Australiens kassiert wurde. Immer wieder versuchten Migranten, die Insel trotz aller Widrigkeiten zu erreichen. 48 ertranken im Dezember 2010 in der Bucht der fliegenden Fische, als ihr Boot gegen einen Felsen prallte und sank. Als die Corona-Pandemie ausbrach, da erinnerte sich Australiens Regierung wieder an die Weihnachtsinsel, fernab von allem. Australische Staatsbürger, die sich in Wuhan, China aufgehalten hatten und im Verdacht standen, infiziert zu sein, sie wurden auf die Weihnachtsinsel ausgeflogen und im ehemaligen Internierungslager in Quarantäne gesteckt. Also, Merry Christmas, Weihnachtsinsel? Das gilt für diese Insel eher nicht.
Die Geschichte Die Weihnachtsinsel, geschrieben und gelesen von Stefan Krücken. Diese und weitere Geschichten von See sind nachzulesen im Buch Unsinkable Sam, Abenteuer von den Meeren. Erschienen ist es im Ankerherz Verlag. Das Hamburger Hafenkonzert, hier ist NDR 90,3. Joachim Ringelnatz, der wunderbare Literat und begnadete Kabarettist und auch zeitweise Seemann, auch er hat sich so seine Gedanken über das Weihnachtsfest gemacht. Seine wohl bekannteste Figur, der kauzige Seebär Kuddel-Daddel-Du. Und wie der die heilige Nacht verbracht hat, das erzählt Ihnen jetzt Gerd Spiekermann.
Die Springburn hatte festgemacht am Petersen-Kai. Kuddel-Daddel-Du jummte an Land, durch den Freihafen und die stille heilige Nacht und an dem Zollwächter vorbei. Er schwenkte einen Bananensack in der Hand. Damit wollte er dem Zollmann den Schädel spalten, wenn er es wagte, ihn anzuhalten. Da flohen die zwei voreinander mit drohenden Reden. Aber auf einmal trafen sich wieder beide im König von Schweden. Daddel-Dus Braut liebte die Männer vom Meere, denn sie stammte aus Bayern. Und jetzt war sie bei einer Abortfrau in der Lehre, und bei ihr wollte Kuddel-Daddel-Du Weihnachten feiern. Im König von Schweden war Kuddel bekannt als Krakeler, deswegen begrüßte der Wirt ihn freundlich: »Hello, old sailor!« Dadeldu liebte solch freie, herzhafte Reden. Deswegen beschenkte er gleich den König von Schweden. Er schenkte ihm Feigen und 6 Stück Kolibri und sagte, »Da nimm, du Affe!« Dadeldu sagte nie »Sie«. Er hatte auch Wanzen und eine Masse chinesischer Tassen für seine Braut mitgebracht. Aber nun sangen die Gäste »Stille Nacht, heilige Nacht«, und da schenkte er jedem Gast eine Tasse und behielt für die Braut nur noch 3. Aber als er sich später mal darauf setzte, ging auch diese versehentlich noch entzwei, ohne dass sich Dadeldu selber verletzte. Und ein Mädchen nannte ihn Trunkenbold und schrie, er habe sie an die Beine geneckt. Aber Dadeldu zahlte alles in englischem Pfund, in Gold. Und das Mädchen steckte ihm Christbaumkonfekt still in die Taschen und lächelte hold und goss noch Geneva zu dem Gilka mit rum in den Sekt. Dadeldu dachte an die wartende Braut. Aber es hatte nicht sein gesollt, denn nun sangen sie wieder so schön und so laut. Und Dadeldu hatte die Wanzen noch nicht verzollt, deshalb zahlte er alles in englischem Pfund in Gold. Und das war alles wie Traum. Plötzlich brannte der Weihnachtsbaum, plötzlich brannte das Sofa und die Tapete, kam eine Marmorplatte geschwert, rannte der große Spiegel gegen den kleinen Wirt und die See ging hoch und der Wind wehte. Dadeldu wankte mit einer blutigen Nase, nicht seiner eigenen, hinaus auf die Straße. Und eine höhnische Stimme hinter ihm schrie, »Sieh, Daddel, sieh!« Und links und rechts schwirrten die Kolibri. Die Weihnachtskerzen im Pavillon an der Mattentwiete erloschen. Die alte Abortfrau begab sich zur Ruhe. Draußen stand Dadeldu und suchte für alle Fälle nach einem Groschen. Da trat aus der Tür seine Braut und weinte laut, warum er so spät aus Honolulu käme, ob er sich gar nicht mehr schäme, und klappte die Tür wieder zu. An der Tür stand »Für Damen«. Es dämmerte langsam. Die ersten Kunden kamen und stolperten über den schlafenden Dadeldu.
Längst ein Weihnachtsklassiker, die Weihnachtsfeier des Seemanns Kuttel Dadeldu, gelesen von Gerd Spiekermann, hier im Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Kapitän Charlie Behrensen, auch Captain Charlie genannt, der lebte für die See. Er war Hochseefischer und das Weihnachtsfest, das verbrachte er immer auf See. Wie es damals zuging auf seinem Kutter, das erzählte er in einem Blog auf der Internetseite des Ankerherz Verlags. Jürgen Uther liest seine Geschichte.
Ein Seemann, der an Weihnachten zu Hause blieb, war für uns eine Memme. Die Jungs, die sich an den Feiertagen für ihre Familien und gegen das Meer entschieden, wurden aufgezogen, gnadenlos. In den 50er und 60er Jahren gab es keine Feiertage, nicht für uns. Es wurde gearbeitet, wenn Fisch da war. Und Fisch gab es damals genug. 22 Heiligabende habe ich gezählt, die ich auf Fangreise beging. Mein erstes Weihnachten auf See erlebte ich 1955. Ich saß an Deck der Bayern und knüpfte am 24. Dezember mit kalten, ungeschickten Fingern bis Mitternacht Netze. Seit Wochen lag unser Trawler im Ärmelkanal und fischte auf Hering. Ich war 17, Matrose, und schaute wehmütig zu den kleinen beleuchteten Fenstern, die von der Küste Dovers herüberschienen. Sie erinnerten mich daran, wie meine Mutter zu Hause in der beheizten Stube saß, die festlich nach Essen und Tannenzweigen roch. Zu Weihnachten kochte sie immer ein Suppenhuhn. Als Vorspeise servierte sie die Brühe mit etwas Fleisch, Gemüse und Reis. Danach aßen wir die Hühnerbrust mit Kartoffeln und einer Porree-Soße. Egal, wie schlecht es uns ging, wie wenig Geld wir hatten, das Suppenhuhn landete zu Weihnachten immer im Topf. Familientradition. Meine Reederei spendierte am 24. jedem Seemann einen Teller mit einem Apfel, einer Orange, einem Marzipanbrot, 8 Spekulatius und 2 Schachteln Zigaretten. Und abends eine halbe Ente, die mit den Jahren für uns zum Weihnachten auf See gehörte, wieder rum zum Grog. Vielleicht 2 Stunden hatten wir, in denen wir aßen und uns Weihnachtsgrüße vorlasen, dann ging es wieder an die Netze. Wir fischten damals vor Grönland, Island oder Norwegen, und die Kälte war so unerbittlich, dass unsere Nasen anfingen zu bluten. Manchmal hatten sich auf dem Schiff Eisblöcke von 1,5 Metern Höhe aufgetürmt, die wir zerschlagen mussten, um arbeiten zu können. Die ruhigsten Feste erlebte ich, wenn draußen ein Orkan wütete und uns das Fischen unmöglich machte. Aber nicht alles war trostlos. Es gab Momente, die so wunderschön und still waren, dass ich sie nie vergessen werde. Es war Heiligabend, ich stand als Captain auf der Brücke meines Fischtrawlers und schaute über die See. In einem Umkreis von 10 Meilen lagen 4 Dutzend Schiffe auf dem Meer. Russen, Engländer, Ostdeutsche, Spanier, Franzosen und Portugiesen. Alle im Schicksal geeint, das Fest fernab von ihren Familien zu verbringen. Die Labradorsee zwischen Kanada und Grönland war ruhig und die bunten Lichter der Schiffe spiegelten sich auf dem schwarzen Wasser. Es war, als würde ich auf ein Meer von Weihnachtsbäumen blicken. Unseren eigenen an Bord schmückten wir mit 4 oder 5 Kerzen. Mehr konnten wir wegen der Brandgefahr nicht anzünden und jeder Menge Lametta, das wir aus dem Silberpapier unserer Zigarettenschachteln bastelten. Gab es keinen Weihnachtsbaum, bauten wir uns einen aus einem Besenstiel, in den wir Löcher bohrten und grünes Tauwerk hindurchzogen. Eine besondere Tradition gab es noch, die uns unseren Familien zu Hause dann doch wieder näher brachte. Die Sendung »Gruß an Bord« des Norddeutschen Rundfunks. Seit fast 60 Jahren schicken mit ihr Familien Grüße an ihre Männer auf See. Egal, wie sehr unsere Boxen und Lautsprecher knisterten und knackten, wir stellten die Sendung immer auf dem gesamten Schiff durch. Wir wussten, unsere Familien zu Hause saßen auch vor ihren Radios. Dieser Gedanke verband. So feierten wir den Heiligabend auf unsere Art.
Weihnachten auf See, das mag sich der eine oder andere vielleicht romantisch vorstellen. Sicher, ein hübscher Sternenhimmel in der Karibik, das hat was. Die Realität, die sieht aber oft ganz anders aus. 19 Jahre ist Wilhelm Schifferdecker zur See gefahren. Und viele Weihnachtsfeste hat er an Bord verbracht. Auf der Internetseite seefunknetz.de hat er seine Erlebnisse aufgeschrieben. Zum Beispiel die Reise, die ein echter Horrortrip war. Er war mit dem Containerschiff Elbe Express unterwegs. Los ging es 71 in New York. Die Geschichte vom Weihnachtshorror, gelesen von Sönke Peters.
Schon die Überfahrt von New York nach Le Havre war der blanke Horror. Wind von Achtern und nur grüne See. Achterbahnfahren zum Nulltarif. Le Havre, endlich mal an Land. Nur kurz, zum Telefonieren und Kuchen essen. Dann Antwerpen, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven am 23.12. Von Bremerhaven sollte es gleich weitergehen, ohne großen Aufenthalt. Die Stimmung war natürlich auf dem Tiefpunkt. Schnell noch die Familien informiert und Abschied genommen. Der Koch begann mit den Vorbereitungen für das Festmenü. Doppelte Ration. Der Alte, der Mann mit den 4 Streifen, lief rum wie Falschgeld. Indirekt fühlte er sich wohl für die Situation verantwortlich. Am 24. Dezember, abends, irgendwo in der deutschen Bucht. Alle im besten Zeug im Salon. Dann die Festrede. 9 umwerfende Worte. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest und guten Appetit. Brummiges Gemurmel, kein klares Erwidern. Schnell war aufgedeckt. Die Schlingerleisten an den Tischen waren nicht angebracht und es geschah. Das Schiff fuhr bergauf, verharrte und mit einem gewaltigen Schlag tauchte das Vorschiff ein. 36 Gedecke waren auf einmal abgeräumt. Die Finkenwerder Gemüseplatte verteilte sich mit der braunen Soße und den Gänseteilen auf dem Fußboden und schwappte vermengt mit dem zugefügten Bier durch den Raum. In einer Stunde gibt es Hühnerbrühe, ließ der Schiffskoch verlauten. Beim Aufräumen waren alle dabei. Man brauchte ja nur zu warten, bis es auf einen zukam. Die Stühle waren wenigstens am Fußboden gelascht. Dann der nächste Brecher. Nur ein Tosen und Pfeifen draußen. Heftiges Eintauchen. Alles zittert und bebt. Wieder fällt irgendwo was runter, kracht eine Tür gegen das Schott und dann ins Schloss. Die Maschine dreht langsamer, aber es hört einfach nicht auf. Die Stabilisatoren werden eingeholt. Sie halten der Gewalt nicht stand. Der Assi, der die Technik bedient, fängt ein neues Leben an. Jetzt braucht man schon zwei Arme und kräftige Beine, um all die Bewegungen abzufedern. Schlafen in dieser Nacht? Ein Kunststück. Entweder drückt der Körper auf den Hals oder man stemmt sich gegen das Rausrollen. Die Kameraden auf der Brücke, in der Maschine und an den übrigen Arbeitsplätzen sind gereizt. Die Schreibmaschine spielt verrückt. Beim Überholen rollt der Wagen bis zum Klingeln auf die andere Seite. Bis man den letzten Buchstaben gefunden hat, rollt der Wurstwagen wieder zurück zur anderen Seite. Nach fast 3 Tagen, endlich in Greenock, Schottland. Aber auch hier bläst es. So schlimm, dass die Container verwehen. Es kann nicht geladen werden. Nicht so schlimm, ist ja nur Whisky für die USA. Die Mooring-Winden können das Schiff kaum halten. 2 Drähte knallen weg. Ein Geräusch, das keiner vergisst. Nach 7 Stunden wieder weg. Erstmal stramm nördliche Kurse. Das ganze Vorschiff ist dick vereist. Die Decker-Navigationsanlage ausgefallen. Sicht fast 0 und immer noch Rollen und Krängen. Das Schiff ächzt in seinen Verbänden. Ladung in den Kisten wird hörbar und später auch sichtbar. Jedes mögliche Tief ist unseres und immer noch grüne See, selbst in Brückenhöhe. Nun auf einmal Eisbergmeldungen. Sind wir eigentlich noch da, wo wir sein wollen? Immer noch schlecht Wetter und Gefühle. Bei allen gleich schlimm. Manchmal sagte einer im Brückenhaus, was habe ich nur verbrochen, dass ich das alles erleben muss? Ihr sagte es mehrmals am Tag und die 10 folgenden. Trotzdem halten wir zusammen und das ganz dicht. Willst du auch eine halbe Tasse Kaffee? Trink aber schnell aus, sonst hast du sie im Gesicht. Wem soll ich was zum Essen mitbringen? Ich löse dich mal zwischendurch ab. Ich glaube, dieser Zusammenhalt, diese Solidarität, das war's. Dafür lohnte es sich. New York musste ausgelassen werden, weil zu spät. Ankunft Philadelphia am 31.12., 22.48 Uhr. Immigration, Zoll. Alles okay. Der Fleischraum, der Getränkestore, versiegelt. Letzte Anordnung. Es wird kein Feuerwerk abgebrannt. Wir hätten es auch nicht mehr beobachten können. Es ging weiter. Nächstes Weihnachten. Ja, nächstes Weihnachten fährt man bestimmt in der Karibik. Bei 35 Grad plus Gänsebraten und Rotkohl auf dem Bootsdeck. Und aus dem Akai-Leierkasten des Kapitäns gibt es Bach-Kantaten als kulturelle Hintergrundmusik.
Weihnachtshorror an Bord. Bleibt zu wünschen, dass alle Seeleute in diesen Tagen eine friedliche Adventszeit und ein gutes Weihnachtsfest an Bord oder in den Häfen dieser Welt erleben können. Weihnachtsfest auf der Nordhalbkugel der Erde, das ist Winterzeit. Und im kalten und rauen Winter auf Nord- und Ostsee, da haben die Seenotretter besonders viel zu tun. Zum Beispiel die, die meist ehrenamtlich rund um die britischen Inseln im Einsatz sind. Es liest Stefan Krücken.
Die Geschichte heißt Vor den Klippen von Skerrywore. Erzählt hat sie David McLellan. Er ist Seenotretter auf der Insel Islay, Schottland. Und die Geschichte spielt 2016. Der Pager weckte mich kurz nach Mitternacht. Ich sprang aus dem Bett und zog mich sofort an. Als ich vor die Haustür trat, merkte ich, wie übel das Wetter war. Eine harte Böe wehte mich beinahe von den Füßen. Oh wei, dachte ich. Es war wirklich schlimm. Der Wind brauste in voller Sturmstärke und der Regen schlug mir wütend ins Gesicht. Mit eingezogenem Kopf rannte ich zu meinem Auto und fuhr zur Station unseres Rettungskreuzers. Noch bevor ich irgendwelche Details wusste, machte ich mir Sorgen um das Schiff in Seenot und um die Crew. Es war nicht die Sorte Wetter, die man mit Problemen auf See erleben möchte. Mir blieb erst einmal nur zu hoffen, dass es sich beim Notruf um ein Versehen handelte, um einen Fehlalarm. Doch das war es nicht. Als ich 5 Minuten später an der Station ankam, war die Anforderung nicht aufgehoben. Der Kreuzer sollte sofort raus. An der Station traf ich meinen Vater, Victor McLellan, stellvertretender Einsatzleiter unseres Stützpunkts auf der Insel Islay. Er schilderte mir die Lage und ich mochte es kaum glauben. Skerrywore? Sagte er. Eine Yacht sitzt auf Grund vor Skerrywore. Du machst doch Witze, sagte ich. Da ist jetzt eine Yacht draußen, am Riff, zu dieser Jahreszeit und dann noch mitten in der Nacht. Offenbar doch, erwiderte er. Und dann noch Skerrywore. Das lag 40 Meilen westlich von Islay. Ein einsamer Leuchtturm auf einem einsamen Felsen. Und nichts drumherum, meilenweit. Das ergab doch alles keinen Sinn. Ich stand am Ruder und suchte den besten Weg durch die Wellen, als Thomas sich vom Platz des Navigators über die Gegensprechanlage meldete. Er sagte, David, wir haben ein Problem. Was ist los? Fragte ich. Gerade hat sich unser Radar verabschiedet, sagte er. Ich spürte, wie sich mein Magen verkrampfte. Oh mein Gott. Es war der denkbar schlechteste Moment für den Ausfall unserer Technik. Mitten in der Nacht und das richtig harte Wetter, das lag noch vor uns. Wir waren auf dem Weg in ein Seegebiet mit gefährlichen Untiefen. Check die Sicherung, bat ich ihn, in der Hoffnung, dass die Panne nur von vorübergehender Natur war. Nichts, gab er zurück. Das Ding ist tot. Mit einem Blick auf die Instrumente überzeugte ich mich selbst noch einmal und ich musste einsehen, dass er leider recht hatte. Nach nur 30 Minuten eines Einsatzes, der wahrscheinlich etliche Stunden dauern würde. Wir hatten kein Radargerät mehr. Draußen war es pechschwarz. Der Wind brüllte mit Sturmstärke 11. Wir würden uns allein auf Thomas' Fähigkeiten als Navigator verlassen müssen, wenn wir die Yacht finden wollten. Auf unsere Augen und auf unsere Ohren. Unser Seenotkreuzer wurde von einem nun 8 Meter hohen Seegang hin und her geworfen. Gischt und Regen nahmen uns die Sicht. Von flüchtigen Blicken auf das ferne Feuer des Leuchtturms einmal abgesehen, konnte ich überhaupt nichts erkennen. Mit den Angaben, die Thomas mir zurief und diesem fixen Licht, musste ich zurechtkommen. Es war wirklich ein Kampf, das Boot auf Kurs zu halten. Und leider blieb der Verlust des Radargeräts nicht das einzige Problem. Ein paar Leute sind richtig seekrank, meldete David. Eingeschlossen im Ruderhaus und von den Wellen auf- und abgeschleudert wie in einer Achterbahn, ohne Blick nach draußen, um dem Gleichgewichtssinn eine Orientierung zu bieten, hatten sie sich ihrem Schicksal ergeben und übergaben sich in Eimer. Ich wusste, wie dringend das Bedürfnis war, die Tür nun hinten aufzureißen und frische Luft reinzulassen. Aber so wie die Wellen auf unser Boot einschlugen und das Wasser über das Deck rauschte, war das absolut unmöglich. Wasser im Schiff? Das wollten wir unter diesen Umständen wirklich nicht riskieren. Okay, sagte ich, guck ab und zu nach ihnen, bis sie durch sind und dann pass auf, dass die Tür auf jeden Fall geschlossen bleibt. So war das auf See. Man weiß nie, was auf einen zukommt.
Die Erlebnisse der britischen Seenotretter erzählt im Buch Überleben im Sturm. Erschienen ist das im Ankerherz Verlag. Und noch einmal Joachim Ringelnatz. Der Seemann und Dichter hat selbst oft genug Weihnachten auf See erlebt. Das Wetter schlecht, die Sehnsucht nach Hause groß. Und so klingt es, wenn der fahrende Dichter dies beschreibt. Es liest ein Mann mit unglaublicher Stimme. Hier ist Achim Reichel. Weihnacht zur See.
Weihnacht war es. Auf tosender See. Haushohe Wellen an Luv und an Lee. Am Ruder stand Jürgens Klaus, sah bald auf den Kompass und bald voraus. Die eisernen Speichen lenkte er fest und führte verwegen durch Sturm und Regen. Das ächzende Schiff nach West, Nord, West. Wuchtige Seen mit schäumender Gischt fegten das Deck, doch er wich nicht vom Fleck. Er rührte sich nicht, ob auch vom Südwester übers Gesicht, ob von der Stirne den struppigen Bart, das salzige, eisige Wasser ihm rann. So etwas bleibt keinem Seemann erspart. Jürgens Klaus stand sein Mann. West-Nord-West lag an. Und er sah auf den Kompass, vom Wetter umtost, wehrte behende dem tückischen Schwanken der kleinen Nadel. Doch in Gedanken flog er gen Ost-Süd-Ost, flog in ein fernes Fischerhaus. Dort war daheim Jürgens Klaus. Es war ein armer, doch traulich warmer und freundlicher Raum. Die Kuckucksuhr war eben verklungen, still malte der Feuerschein an den Wänden. Im Lehnstuhl unter dem Weihnachtsbaum saß Mutter und hielt wie im Traum in ihren alten zitternden Händen den letzten Brief von ihrem Jungen. Er wusste, er war ja ihr einziges Glück. »Was ist der Kurs?« klang es von oben. »Recht, West, Nord, West«, gab Klaus zurück. Die eisernen Speichen lenkte er fest und führte voll Kraft und kühlem Mut das ächzende Schiff gen West, Nord, West. Klaus Jürgens stand seinem Mann. War es wohl salzige Meeresflut? Was heiß ihm über die Wangen rann?
Seemannsweihnacht, heute am 3. Advent im Hamburger Hafenkonzert. In der kommenden Woche sind wir zu Gast bei den Seemannsmissionen. Wir fragen nach, wie das Jahr so war für die Seeleute und wir wollen wissen, wie die Adventszeit ist und wie Weihnachten gefeiert wird an der Elbe. In der Seemannsmission in Altona und dem Seemannsclub Duckdalben. Das alles im Hamburger Hafenkonzert in der kommenden Woche. Für heute tschüss Ihnen allen, einen guten Start in die neue Woche. Das wünscht Kerstin von Stürmer.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer morgens um 6 und abends um 19 Uhr. Bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.